Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Jetzt, mein Thema heute ist, Gott gefallen macht glücklich. Wir haben neulich über Ziele geredet, dass man sich Ziele setzen muss, um ein erfülltes Leben zu haben. Wenn du weißt, wofür du lebst, dann lebst du leichter. Sagen wir jemand Amen. Und du kannst alle möglichen Dinge vornehmen, das ist alles wunderbar. Aber ich bin ein bisschen ins Nachdenken gekommen und ich habe mir gedacht, ich muss euch das unbedingt mitteilen, was jetzt also kommt. Das wichtigste und größte und höchste und schönste Ziel und das dir am meisten bringt, ist, Gott gefallen zu wollen. Wenn du Gott gefallen willst, dann nimmt es gewaltig viel Druck aus dem Kessel. Dann ist nämlich völlig egal, wie groß das Auto deines Nachbarn ist oder ob dein Kollege befördert worden ist oder was auch immer es ist. Du bist dann mit Gott im Reinen, mit dir selber im Reinen. Und wenn du weißt, ich bin an dem Ort, an dem Gott mich haben will und ich will Gott gefallen, das ist eigentlich alles, was ich will, dann ist Erfolg im menschlichen Sinn nicht mehr so wichtig. Wisst ihr, unsere Definition von Erfolg ist problematisch. Unsere Definition von Erfolg ist größer, schöner, höher, weiter. Ja, ganz klar. Aber nach den Kategorien hat Jesus total versagt, ist euch das bewusst? Jesus ist nicht alt und der Tage satt gestorben wie Abraham. Er ist auch nicht reich gewesen an Knechten und Mägden und Kamelen und Rindern und Gold und Silber und so weiter. Nichts dergleichen hat er gehabt. Er ist mit 30 ungefähr aufgetaucht und hat begonnen zu predigen. Mit 33 war schon wieder Schicht im Schacht, war schon wieder vorbei. Hat man ihn gekreuzigt. Jesus ist mit 33 gestorben und es war's. Während er gelebt hat und gepredigt hat, hat er nicht die ganze Welt erreicht. Unser Ziel als Prediger, sage ich euch, gebe ich ein Geheimnis weiter, ist, die ganze Welt zu erreichen mit dem Wort Gottes. Das wollen wir so vielen Leuten auf so einfache Art und Weise wie möglich, das Evangelium von Jesus zu predigen. Das ist absolut wichtig und richtig und wunderbar und gut, aber es gibt noch ein wichtigeres Ziel, Gott zu gefallen. Denn wie war das, als Jesus in Matthäus Kapitel 3 getauft wurde? Da hat Jesus noch keine einzige Predigt gehalten. Da hat Jesus noch kein einziges Wunder getan, keinen Toten auferweckt, noch nichts, absolut gar nichts. Und als er aus dem Wasser wieder raufkam, ging der Himmel auf und Gott hat gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. An was bitte hat Gott da Wohlgefallen gefunden? Jesus hat noch nicht gepredigt, hat noch nicht seinen eigentlichen Dienst getan. Offensichtlich war Jesus treu im Kleinen. Und es hat Gott gefallen, so sehr, dass er den Himmel aufgemacht hat, den Kopf rausgesteckt hat quasi und gesagt hat, der ist es, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und alle haben sich gewundert und gesagt, Mann, was ist denn jetzt passiert? Jesus war offensichtlich treu im Kleinen. Was wissen wir aus der Zeit, bevor er gepredigt hat? Dass er im Stall geboren worden ist, schon klar, dass er in Ägypten war, dass er wieder zurückkam, aber was hat er gemacht? Gut, als 12-Jähriger ist er in den Tempel gegangen und wollte dort gleich übernehmen, ja? Aber es war noch zu früh, er war erst 12 Jahre alt, als er dort unter den Professoren und den Rabbis und den Schriftgelehrten saß und mit ihnen geredet hat, auf Augenhöhe, auf ihrer Ebene, musst du dir mal vorstellen. Alle haben sich verwundert über seine Antworten und so. Also Jesus wäre damals schon bereit gewesen, hier jetzt zu übernehmen, ja? Bibelschule aufzumachen und loszulegen. Aber seine Eltern sind gekommen und haben ihn abgezogen. Und er war ihnen untertan, heißt es. Er ist mit ihnen heimgegangen und dann hat er als Handwerker gearbeitet, weil Gott es wollte. Der den Ruf hatte, die Welt zu verändern, der hat als Handwerker gearbeitet. Wir würden nicht sagen, hey, das ist die totale Verschwendung. Bei der Superbegabung muss der Mann andere Sachen machen. Hat Gott nicht gemacht. Er hat gesagt, nee, ich will, dass der dort ist, wo er ist. Wisst ihr, es gibt den guten, den wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes. Römer Kapitel 12, Vers 2. Nein, wir sollen herausfinden, was der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Und manche von uns leben nicht einmal im guten Willen Gottes. Die leben im problematischen Willen Gottes. Zieht sich schon fast Zorn zu. Manche leben im guten. Gott sagt, okay, ist in Ordnung. Ist okay. Dann gibt es welche, die im wohlgefälligen Willen Gottes leben. Das ist natürlich besser. Und dann gibt es welche, die im vollkommenen Willen Gottes leben, die wirklich das tun, was Gott will und für die Gott also Himmel und Erde bewegt und vom Himmel her spricht quasi. Und wir oszillieren, das ist definitiv so. Wir sind mal näher am vollkommenen Willen Gottes und dann sind wir wieder im guten Willen Gottes. Wenn ich zum Beispiel im Rasenmähe, dann bin ich im guten Willen Gottes und im guten Willen meiner Frau. Aber wenn ich den Müll raus tue, ist genau dasselbe. Bin im guten Willen Gottes. Wenn ich meine Nase ins Wort Gottes stecke und bete, bin ich im wohlgefälligen Willen Gottes, denn es hat was mit meiner Berufung zu tun. Dann ist es Gott wohlgefällig. Aber im vollkommenen Willen Gottes bin ich dann, wenn ich hier predigen tue. Wenn ich das, was ich so studiert habe und was mir der Herr gezeigt hat, was er mir aufs Herz gelegt hat, vielleicht sogar prophetisch aufs Herz gelegt hat, wenn ich das dann weitergebe. Aber ich kann ja nicht den ganzen Tag predigen. Ich nick jetzt nicht. Ist trotzdem so, natürlich. So, das hört sich dann wieder auf und dann geht's wieder hin und her. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir danach streben sollten, im vollkommenen Willen Gottes, im wohlgefälligen, zumindest im wohlgefälligen Willen Gottes zu leben, Gott wohlgefällig zu sein. Wenn du danach trachtest, Gott wohlgefällig zu sein, dann wanderst du auf den Pfaden Jesu. Jesus war Gott schon wohlgefällig, als er noch nicht gepredigt hat. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich sehr interessant. Und jetzt pass auf. Wisst ihr, womit Jesus beschäftigt war? Die Person zu werden, die in diesen Messiasdienst eintreten kann. Denn es heißt sogar von Jesus, in Lukas Kapitel 2 im letzten Vers, dass Jesus zunahm an Weisheit und an Gunst bei Gott und den Menschen. Hast du das gehört? Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen. Sogar Gott der Vater hat auf ihn geschaut und hat gesehen, wie entscheidet er sich. Und er hat zugenommen an Gunst. Es ist besser und besser geworden. Und das ist eine wichtige Sache. Lass mir noch was sagen über Gunst. Wer hätte gern Gunst Gottes? Gib es zu. Okay, pass auf. Wie kriegst du Gunst? Ganz einfach. Dadurch, dass du Gott wohlgefällst. Denk mal zurück an die Zeit deiner Kindheit. Wenn du deiner Mutter wohlgefallen hast, dann hat sie dich angelächelt und dann hast du Gunst bei ihr gehabt und hast vielleicht Sachen machen dürfen, die andere nicht gedurft haben. Streber. Manche von uns waren keine solchen Streber. Schau jetzt niemanden an. Ja. Aber es ist ganz klar, wenn du deinem Vater gefällst, du dann kannst du mit ihm kommen mit deinen Anliegen, kannst sagen, was du willst und du findest ein offenes Herz, du findest ein offenes Ohr. Wenn du allerdings immer Kontra gibst, immer dagegen redest, egal was er sagt, dann kannst du damit rechnen, dass es nichts werden wird. Du wirst von ihm keine Gunst haben und von daher wirst du sein Auto nicht bekommen, wenn du es mal haben willst. Du wirst keine Kohle kriegen, wenn du es immer brauchst. Vorschuss, Vater, ich brauche einen Vorschuss. Ja, tut mir leid, aber für dich nicht. Du verbrätst es nur mit Blödsinn. Und genauso ist es bei Gott auch. Wenn du Gott wohlgefällig bist, dann macht er Sachen für dich, die er für andere so nicht macht. Und es entspannt dich. Nochmal zurück zu Jesus. Jesus ist aufgetreten nicht in Rom oder so, nicht in Griechenland, wo man ihm also zugejubelt hätte, sondern in Israel, wo man ihn angeschaut hat, als wäre er, weiß nicht genau was jetzt, auf jeden Fall jemand, der nicht allen gepasst hat. Als er gepredigt hat, hat er maximal 5000 Männer, sagen wir jetzt mal, und mindestens genauso viele Frauen und Kinder erreicht. Das ist ganz wunderbar, das ist prima. Na, wenn du so, sagen wir mal, 20.000 Leute erreichst, ist schon was, ist schon eine Hausnummer. Aber du, es gibt heute Gemeinden, ich denke da an afrikanische oder amerikanische Gemeinden, die haben im ersten Gottesdienst 14.000 und im zweiten Gottesdienst haben sie nochmal 14.000. Na, das ist ganz bemerkenswert, so viele Leute hatte Jesus nie in einem Gottesdienst. Und dann war es nicht so, dass er jetzt im Fernsehen oder im Internet oder sonst wo war, sondern er ist von Dorf zu Dorf gegangen und hat als Dorfprediger gearbeitet. Muss man mal so sehen, ja? Er ist nicht von Großstadt zu Großstadt gegangen und hat nur die Stadien gefüllt, wie das manche der Sprecher damals gemacht haben, die sogenannten Sophisten, die Rhetoriker, die konnten sowas. Ja? Hat Jesus nicht gemacht. Und zum Schluss war es dann tatsächlich so, dass er im Alter von 33 Jahren gestorben ist, an einem Kreuz gestorben ist. Das haben viele, viele als vollkommenes Scheitern angeschaut. Bis zum heutigen Tag sehen viele, zum Beispiel in Israel, das als Scheitern des Messias an. Es hat ja nicht so ganz geklappt, wenn du mit manchen von diesen Leuten redest. Den tieferen Sinn hinter dem Leiden Christi, den verstehen sie nicht oder wollen sie nicht verstehen. Zum Schluss, als er verhaftet wurde, Jesus ist verhaftet worden, als er verhaftet wurde, sind alle davon gelaufen. Sie sind alle davon gelaufen. Keiner war mehr da. Niemand. Alle waren weg. Und du denkst manchmal, du bist einsam. Jesus war noch viel einsamer, in der Stunde seiner Not. Na, alle haben ihn verlassen. Er hing da nackt und bloß am Kreuz, er hatte gar nichts mehr. Und seine Trauergemeinde, das waren 120 verkrachte Typen, die da sich zusammengefunden haben und getrauert haben. Bis dann Jesus als Auferstandener gekommen ist und ihnen ein wenig Freude wieder gegeben hat. Er hat aber auch nichts Schriftliches hinterlassen, das muss man auch mal dazu sagen. Jesus hat nichts Schriftliches hinterlassen. Trotzdem ist sein Buch der Menschheitsbestseller jedes Jahr. Jedes Jahr werden mehr Bibeln als alle anderen Bücher verkauft. Musst du dir mal vorstellen. Also, er hat nicht besonders viel erreicht, er kam aus Israel praktisch nicht raus als Prediger. Er ist von allen verlassen worden, er ist total pleite an einem Kreuz gestorben und er hat nichts Schriftliches hinterlassen, plötzlich war es vorbei. Wir würden sagen, nach rein menschlichen Kriterien beurteilt, hat Jesus versagt. Aber Jesus hat überhaupt nicht versagt, sondern war genau dort, wo Gott ihn wollte und hat Gottes Werk getan. Sein Begriff, sein Verständnis von Erfolg war ein anderes Verständnis von Erfolg als unser Verständnis, als das menschliche Verständnis von Erfolg. Jetzt möchte ich, dass du und ich, dass wir uns das Verständnis Christi anziehen von Erfolg. Und Erfolg für Jesus war, dem Vater wohlzugefallen. Josef war im Gefängnis an der Zeit. Er ist von seinen eigenen Brüdern verkauft worden. Ist dann ins Gefängnis gewandert. Und wisst ihr was? Es heißt tatsächlich, und der Herr war mit Josef. Ich habe schon öfter gesagt, ja, weil ich mich immer wieder gewundert habe. Und der Herr war mit Josef. Warum ist er denn überhaupt ins Gefängnis gekommen? Der Herr war mit Josef im Gefängnis. Es gibt doch schönere Orte als das Gefängnis. Du, Gott wollte den da haben. Stell dir das mal vor. Gott hat ihn dann natürlich befördert. Und zum Vizepharao gemacht. Gott hat ihn geprüft im Kleinen. Und es hat ewig gedauert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe eine wunderbare Verheißung gefunden. Und zwar in den Sprüchen. Pass mal auf, Sprüche Kapitel 16, Vers 7. Wenn die Wege eines Mannes Gott wohlgefallen, lässt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden sein. Wer hätte gern Frieden mit seinen Feinden? Sagst, ich habe gar keine Feinde, du Glücklicher. Aber manche haben Feinde, manche haben echt fiese Feinde. Und jetzt heißt hier tatsächlich, wenn die Wege eines Mannes Gott wohlgefallen, lässt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden sein. In Frieden aus zwei Gründen. Einmal, weil der einfach zu mächtig ist, mit ihm legt man sich nicht an als Feind. Da heuchelt man Freundlichkeit, weil man dem nicht beikommt, weil er einfach zu stark ist. Das ist eine wunderbare Position. Aber dann gibt es noch die andere Situation, dass man einfach mit diplomatischem Geschick und so den anderen für seine Position gewinnt. Und dann hat man auch Frieden mit dem Feind, weil er nämlich kein Feind mehr ist. Gibt's alles. Und was schließt diese Verheißung auf? Wie kommst du dazu? Wie kannst du dazu durchdringen, dass deine Feinde mit dir Frieden machen? Endlich! Es ist eine Verheißung für manche von uns, die das hören. Wenn die Wege eines Mannes Gott wohlgefallen, du musst danach trachten, Gott wohlzugefallen. Nicht den vor Gericht zu besiegen, nicht Recht zu haben oder was auch immer, sondern Gott zu gefallen. Und musst nicht unbedingt etwas tun, sondern jemand sein. Lass mir das sagen. Wenn du Gunst haben willst, dann sei Gott wohlgefällig und das wirst du natürlich nicht durch eine einzelne Tat, sondern durch einen ganzen Lebensstil. Ich ermutige dich, dir anzugewöhnen, einen Lebensstil zu haben, der Gott gefällt. Wer würde gern entrückt werden? Wer wäre gern bei der Entrückung mit dabei? Das ist der nächste große Punkt auf der, im Heilsplan Gottes, der nächste große prophetische Punkt. Die Gemeinde Christi wird entrückt werden. Ja, 1. Thessalonicher Kapitel 4 und es gibt noch andere Stellen auch. Und wir wären da gern mit dabei, das ist ganz klar. Wisst ihr, dass wenige Leute im Alten Testament schon entrückt worden sind? Und Jesus natürlich auch. Der erste, der entrückt worden ist, war ein Mann namens Henoch. Das war noch vor der Sintflut. Wir lesen von ihm im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5, Vers 5 und 6. In Vers 5 heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt und er sah so, dass er den Tod nicht sah, denn bevor er entrückt wurde, hatte er das Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen habe. Er hat das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen hat und es hat Gott so gut gefallen, dass Gott ihn zu sich genommen hat. Überleg dir das mal. Das ist ein Lebensstil, das ist ein Tagesablauf, der sich um Gott gedreht hat, der Gott nicht am Sonntag mal besucht hat, sondern der sein ganzes Leben mit Gott verbracht hat. Der immer gefragt hat, Herr, was gefällt dir jetzt? Was gefällt dir jetzt? Was ist jetzt richtig an dieser Stelle? Was würde dir gefallen? Und das hat er gemacht, der hat einen solchen Lebensstil entwickelt, der ist ein solcher Mensch geworden. Ein Mensch, der entrückbar ist, ist er geworden. Du sagst, hey, ich will überhaupt nicht entrückt werden, ich wäre schon mit einer Arbeit zufrieden, wenn ich eine kriegen würde. Gut, dann musst du jemand werden, der eine Arbeit kriegt. Jetzt überleg mal, welche Leute werden gern eingestellt? Oh, Leute, die morgens ein wenig zu spät kommen, dafür abends ein wenig früher gehen. Nein, genau im Gegenteil. Leute, die ein bisschen eher kommen und ein bisschen später gehen, die immer wieder mal Zeit haben, die eine gute Anstellung haben, die sich's nicht raushängen lassen, auch wenn sie mal schlechte Laune haben. Solche Leute werden eingestellt, solche werden mit Kusshand genommen. Oh. Oder wenn du geheiratet werden willst, was für eine Person musst du werden, um geheiratet zu werden? Da kannst du dir jetzt selber Gedanken drüber machen. Aber ich sag mal, öfter mal die Klappe halten ist ganz gut. Schaut mich nicht so fromm an. Ja. Überleg dir das mal. Werd die Person, die das bekommt, was du gerne haben möchtest. Du hast ein Ziel, du möchtest entrückt werden, dann musst du jemand werden, der Gott wohlgefällig ist. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie werde ich Gott wohlgefällig? Wie mache ich das? Gut, dass du gefragt hast. Wir schauen uns das jetzt natürlich genauer an. Das ist ganz klar. Gott wohlgefällig zu werden. Es ist nicht so ultra super schwer. Nochmal zurück zu Jesus. Gott hat zu Jesus bereits gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, bevor er seinen Messiasdienst überhaupt begonnen hat. Bevor er überhaupt auffällig geworden ist im positiven Sinn. Vorher war er 30 Jahre lang unauffällig. Wenn du also unauffällig bist, Gott ist trotzdem mit dir. Du musst nicht auffällig werden, Gott ist trotzdem mit dir. Du musst nicht denken, ey, bei mir müssen ständig die Funken sprühen. Nö, muss gar nicht sein, Gott ist trotzdem mit dir. Es ist in Ordnung. Hab eine Routine, die Gott gefällt. Was war die Routine, die Jesus gemacht hat, die Jesus hatte? Ich bitte mal ein, dass Jesus gearbeitet hat, und zwar nicht nur, wenn der Chef zugeschaut hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Jesus ist laut Lukas Kapitel 4, Vers 16 in die Synagoge gegangen, nach seiner Gewohnheit. Der hat sich nicht überlegt oder Xing Shang Chong gespielt mit sich selber, ob er jetzt aufsteht und in die Gemeinde geht oder ob er sich das im Internet reinzieht oder am Fernsehen anschaut, sondern hey, der hat sich selber in den Hintern getreten und ist in den Gottesdienst gegangen. Und ich garantiere mal eins, jeder andere Prediger hat Jesus nicht unbedingt völlig intellektuell und emotional und geistlich befriedigt. Hast du das gehört? Ich sage mal eins, wenn Jesus hier vor mir sitzen würde und ich sollte eine Predigt halten, ich wäre befangen bis dort hinaus. Ich würde sagen, Herr, nein, ich würde mich weigern. Ich würde sagen, du komm hierher. Ja, ganz klar. Und Jesus ging trotzdem nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Er war Autoritäten untertan, er war keiner, der aus Prinzip fundamental dagegen war, fundamental Opposition betrieben hat er nicht gemacht. Na, und er hat sich auf seine Aufgabe vorbereitet. Als 12-Jähriger schon im Tempel hat er sich erkundigt, wie das so ist mit Gott und so und was es da zu wissen gibt. Er hat die Bücher gelesen, er hat sich auf seine Aufgabe vorbereitet. Du sagst jetzt vielleicht, der Bücherlesen ist nicht so mein Ding. Wohl. Ich habe selber 2 Kinder. Und ich sehe es. Der eine ist von Geburt an ein Techniker gewesen und die andere ist von Geburt an quasi ein Bücherwurm gewesen. So, der eine studiert was Technisches, die andere hat was Literarisches studiert. Die sind, wie sie sind, und wenn du dann deine Kinder siehst und ihre Neigungen feststellst, dann versuch nicht, die so hinzubiegen, wie du sie gerne hättest, sondern schau, was der Herr ihnen gegeben hat und dann fördere sie auf dem Gebiet. Amen. Gott hat noch 2-mal vom Himmel her geredet, mit ihm oder zu ihm oder über ihn, auf dem Berg der Verklärung. Dort, als Petrus gebabbelt hat und geredet hat, und es heißt dort, er wusste gar nicht, was er da sagte. Ja, er wusste aber nicht, was er redete. Super, ne? Wenn du babbelst in der Gegenwart Gottes und nicht weißt, von was du sprichst. Dann kam eine Stimme aus der Wolke der Herrlichkeit. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. In anderen Worten, Petrus, halt die Klappe. Einmal. Ja. Was hat Jesus da gemacht? Er hat gebetet. Das sind die Dinge, die Jesus gemacht hat. Er hat gearbeitet, er ging in die Synagoge, er war Autoritäten untertan, er hat sich auf seine Aufgabe vorbereitet und er hat gebetet und das Wort Gottes studiert nach seiner Berufung, nach seiner Neigung. So hat Gott Jesus vorbereitet, so hat sich Jesus vorbereiten lassen und dann hat Gott gesprochen. Das ist mir wohlgefällig. Amen. Gut, aber jetzt lasst uns mal zum Kolosserbrief gehen, Kapitel 1. Und ich lese die Verse 9 und 10. Wir hören nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis von Gottes Willen erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen. Paulus betet für die Kolosser, dass sie geistlich wach genug sind, um zu erkennen, was Gott will, um dann dem Herrn würdig zu wandeln, wie Henoch, der ja auch würdig mit Gott gegangen ist. Ja. Und dann geht es weiter zu allem Wohlgefallen. Und jetzt kannst du dir einen Doppelpunkt denken statt des Kommas. Fruchtbringend in jedem guten Werk, also nützliche Sachen zu machen, ist wohlgefällig vor Gott. Und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, Gott besser kennenlernen durch Erfahrung im Gebet und vor allem durch sein Wort, durch Erkenntnis aus seinem Wort, ist Gott wohlgefällig. Also einerseits sich mit guten Taten beschäftigen, andererseits mit dem Wort Gottes und so. Und dann geht es weiter. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Hast du das gehört? Gott will dich kräftigen mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Er ist ziemlich mächtig. Und mit dieser Kraft will er dich kräftigen. Das ist wunderbar. Der Herr will also nicht, dass du als Trauerkloster durch die Gegend gehst, ständig besiegt bist, dauernd überfordert bist. Viel zu viele sind ständig überfordert von jedem kleinen Problem, das sich auftut. Du, nö. Wenn du die Gunst Gottes hast, dann lösen sich Sachen von selber auf. Glaub das mal. Sag mal, hey, hallo. Es muss weitergehen bei mir, es muss mir gelingen, es klappt bei mir. Ich bin derjenige, der einfach gute Sachen anzieht, weil ich die Gunst Gottes habe, weil ich Gott gefalle. Basta, so ist es. Das musst du dir im Glauben ansehen. Wisst ihr, diese Sachen, die wachsen uns nicht natürlich. Wenn die rein nach dem Fleisch gehe und du, dann haben wir viel zu oft schlechte Laune. Ja, dann sind wir viel zu oft extrem kritisch uns selber und anderen gegenüber. Und in Situationen, dem Leben, das wir leben. Aber das ist alles nicht siegreich. Das ist alles nicht das, was uns weiterbringt. Eben in diesen bedauerlichen Situationen dankt man trotzdem dem Herrn und sagt, oh Herr, vergib dieser Person, dieser Kanaille, Herr. Rechne ihr das jetzt nicht zu, was er da gesagt oder getan hat. Herr, ich danke dir, Herr, dass du mir Gelingen gibst, dass du meinen Weg ebnest. Engel gehen vor mir her, preis dem Herrn. Na, und glauben die Steine aus dem Weg, Herr. Hashtag Lucky, ja. Was es da jetzt alles gibt heutzutage. Amen. Also gekräftigt mit aller Kraft und nach der Macht seiner Herrlichkeit. Zu allem Ausharren und aller Langmut. Ausharren und Langmut brauche ich dann, wenn ich etwas tue, was mir nicht besonders viel Spaß macht. Na, wenn ich etwas tue, was mir Spaß macht, brauche ich kein Ausharren und keine Langmut. Brauche ich keine Geduld, weil das mache ich gerne, dann will ich dabei bleiben. Aber Paulus sagt dir, du sollst Gottes Kraft kriegen für die Aufgabe, die er dir gegeben hat, obwohl sie dir nicht wirklich so super gut schmeckt. Sprich also Josef im Gefängnis ist. Oder David gejagt wird von Saul. Oder Paulus im Gefängnis ist. Paulus hatte da eine wunderbare Einstellung. Wir denken, oh, der arme Paulus, der war im Gefängnis. Das ist wirklich schlecht, ein Gefangener Roms. Wisst ihr, dass er sich selber im Epheserbrief Kapitel 3 den Gefangenen Jesu Christi nennt? Er hat sich nicht als Gefangenen des Staates, als Verfolgten des Staates gesehen, hätte er machen können. Er hat es anders gesehen. Er hat gesagt, hey, ich bin der Gefangene Christi, ich bin jetzt im Gefängnis, weil der Herr mich zurzeit nicht rausholt. Bin ich jetzt halt hier. Mache ich hier gute Sachen. Und das hat er gemacht. Jede Schicht Soldaten, die ihn bewacht hat, hat er zu Jesus geführt. Das ganze Prätorium der Soldaten in Rom hat sich bekehrt. Überlegt er das mal. Das waren die Elitetruppen Roms, das waren die Leibwache des Kaisers. Die haben sich zu Jesus bekehrt durch das Zeugnis von dem kleinen jüdischen Mann, der dort irgendwo in einer verwinkelten Gasse in Rom gewohnt hat, Paulus, und den man bewachen musste, obwohl er ganz harmlos war. Er hat es als Aufgabe wahrgenommen und hat gesagt, hey, ich mache da was draus. Gott gibt mir Kraft für diese Aufgabe. Und das hat er gemacht. Und das tust du auch. Wenn du sagst, hey, mir schmeckt es im Moment nicht dort, wo ich bin, der Herr könnte dich jetzt sofort rausholen. Er könnte dich auf den Generaldirektorenposten setzen und dich zum Millionär machen und dir einen Rolls-Royce mit Chauffeur geben. Aber das macht er nicht, weil er an deinem Charakter mehr interessiert ist als an deiner Bequemlichkeit. Wir, also zumindest ich, ja, bin sehr an meiner Bequemlichkeit interessiert. Du nicht, ich weiß es, du stehst da drüber. Aber es gibt andere, die das nicht so in der Hand haben wie du. Aber Jesus sagt, nee. In diesem Leben nicht, ja. Und dann musst du eben das machen, was er dir gibt. Und die Karten spielen, die er dir in die Hand gedrückt hat. Und wenn du dieses Blatt annimmst aus der Hand Gottes, dann entlastet dich das gewaltig. Dann entlastet dich das. Denn du bist nirgendwo mehr im Wettbewerb mit irgendjemandem. Wie viele Klicks deine Videos haben, ist zweitrangig. Du willst natürlich, dass sie viel haben, weil du willst, dass diese wichtige Information an die richtigen Leute kommt. Natürlich, das ist ehrbar und wunderbar, aber es kann auch sein, dass du halt gut dastehen möchtest. Wenn du das Ganze aber abgibst und sagst, Herr, ich würde jederzeit diese ganze Sache wieder aufhören, wenn du das wollen würdest. Ich will dir wohlgefällig sein. Wenn das jetzt zu meinem Aufgabenbereich gehört, zu den offenen Türen, die ich habe, wunderbar. Herr, wenn du eine andere Tür aufmachst, ist es mir Jacke wie Hose. Okay, gut, zack, dann gehe ich eben dorthin. Wisst ihr, als Jesus seinen Dienst begonnen hat in Kapernaum, das hat er mit einem Gongschlag gemacht. Er hat in der Synagoge gepredigt, ein Dämon, ein Besessener, kam auf ihn zu, ein Dämon hat Jesus erkannt. Jesus, du bist der Heilige Gottes, was machst du hier? Willst du uns zur Hölle fahren lassen vor der Zeit? Und Jesus treibt diesen Dämon aus und es funktioniert wunderbar, klappt wie am Schnürchen. Den Mann reißt und plötzlich er schäumt, dann liegt er da und seine glasigen Augen werden wieder klar. Und Jesus nimmt ihn, setzt ihn in die erste Reihe und fängt mit seiner Predigt fort. Die Leute sind platt, denen stehen die Haare zu Berge. So etwas haben sie noch nie gesehen in Kapernaum. Da ist ein Besessener geheilt worden. Einfach so. Am Abend dieses Tages, als der Sabbat vorbei war, ist das ganze Dorf und die ganze Umgegend vor der Haustür von Jesus gestanden. Und Jesus hat dann einen Heilungsgottesdienst gemacht. Und am nächsten Morgen haben sie ihn schon gesucht, da wollten sie dann weitermachen, da wollten sie wahrscheinlich einen Intensivtag machen. Aber Jesus hat gesagt, du Petrus, ich habe mich jetzt gefunden hier, ich habe mich verborgen zum Gebet nach seiner Gewohnheit. Lasst uns von hier weggehen und an andere Orte gehen, denn dazu bin ich ausgegangen. Er ist nicht am Ort seines überragenden Erfolgs geblieben, was wir wohl gemacht hätten, also ich auf jeden Fall, sondern er hat sich leiten lassen vom Vater und hat gesagt, auch hier sind sie zwar offen, aber die sind auch woanders offen, vielleicht sogar noch offener. Und dann ist er weitergezogen. Du, das musst du erst mal können, einen gewaltigen Erfolg liegen zu lassen und woanders weiterzumachen. Stell dir mal vor, du hast eine Firma und ihr habt 1 Million verdient im letzten Jahr. 1 Million, also ist übrig geblieben, Gewinn, ist auf dem Konto. Und jetzt sagt der Herr, du hast dich jetzt hier bewährt, jetzt geh dorthin und mach dort weiter mit etwas anderem. Bist du dann in der Lage, die Million Million sein zu lassen und woanders hinzugehen und dort wieder von neuem anzufangen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, so eine Frage. Denn da brauchst du Glauben dazu, weißt du? Und du musst Gott wohlgefallen wollen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Denn wer Gott wohlgefallen will, der muss glauben, dass er ist, dass es ihn gibt und dass er ein Belohner sein wird, denen, die ihn suchen. Wenn du auf ihn zugehst, dann musst du glauben, dass er dir entgegenkommt. In anderen Worten, du musst Jakobus glauben, wenn er sagt, wer sich Gott naht, dem naht sich der Herr. Ihr werdet euch dann begegnen. Hast du das gehört? Und du wirst sagen, ja, wie wird es sein? Du wirst es wissen, wenn es passiert. Amen. Ich möchte, dass wir fundamental umdenken. Wisst ihr, was für einen Eindruck ich habe? Ich habe den Eindruck, hier mit einem tonnenschweren Gewicht dazustehen, etwas, was sehr schwer zu bewegen ist, und versuche, diesen Hinkelstein rüberzuwälzen in eine andere Position. Es ist eine fundamental andere Anschauung im Herzen. Statt erfolgreich zu sein, Gott wohlgefällig zu sein, eine neue Definition von Erfolg zu haben. Es ist ziemlich massiv. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen weiterkommen heute, dass zumindest eine Gedankenanregung da ist und dass du erkennst, wie es läuft und wie es geht bei Gott. Wenn du Gunst haben möchtest, wenn du Frieden haben möchtest mit deinem Nachbarn, dann kommst du nicht drum rum. Dann solltest du ernsthaft darüber nachdenken, Gott noch mehr zu gefallen als jetzt schon. Und ja, es wird so sein, dass du mal im guten Willen Gottes bist, dann im Wohlgefälligen, dann wieder im Vollkommenen, dann wieder im Wohlgefälligen, dann wieder im Guten. Ist es ein Hin und Her. Aber solltest mehr und mehr im Wohlgefälligen daheim sein. Amen. Wichtig. Ich halte es für eine fundamental wichtige Botschaft. Und noch einmal, die Last wird leichter, wenn du nicht nach Erfolg strebst, sondern danach Gott zu gefallen. Denn dann ist es egal, wenn du Pastor bist, wie groß deine Gemeinde ist. Willst du dem Herrn gefallen oder eine große Gemeinde haben? Es ist nicht beides möglich. Also beides ist schon möglich, theoretisch. Aber im Herzen musst du dich schon ausrichten. Du kannst nicht Gott dienen und dem Erfolg. Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Du musst also in deinem Herzen schon die richtige Richtung einschlagen. Amen. Du musst zu der Person werden, die bestimmte Ziele halt erreicht. Und jetzt in unserem Fall hier Gott wohl zu gefallen. Noch ein kurzes Beispiel, weil ich es gerade hier sehe, weil ich dran denke. Na, jetzt ist ja Jahresanfang, da hat man Ziele, da nimmt man sich Sachen vor und das ist gut und richtig und wichtig. Also sofern das dann durchgezogen wird, ansonsten ist es natürlich Quatsch. Aber viele von uns essen ein wenig zu viele Plätzchen. Na, um die Weihnachtszeit herum, wir haben dann 2-3 Kilo zu viel. Und manche, die machen es dann so, dass sie sich auf eine Wasserdiät setzen, mal eine Woche lang. Und dann geht es wieder weg, so die Pfunde. Aber kaum ist seine Diät vorbei, kommen die Speckröllchen wieder wie alte Freunde und schmiegen sich an dich an. Wie alte Freunde, was sie ja auch irgendwie sind, ja. Hängen dann wieder an dir dran. Das geht anders. Wenn du sagst, ich will eine schlanke Person sein, da musst du von vornherein weniger essen. Dauerhaft. Wenn du sagst, ich möchte eine fitte Person sein, dann musst du dich bewegen. Und wenn du schon in dem Alter bist, wo du nicht mehr in einem Satz über kleine Häuser springst, so wie meine Frau oder ich, sondern eher vielleicht langsamer magst, ja, dann gehst du eine halbe Stunde spazieren am Tag. Ich habe da von jemandem aus dem medizinischen Bereich gehört, das ist gut, da kommst du dann in Schwung. Und das ist wunderbar. Das kannst du alles machen. Aber das muss dann ein Lebensstil werden. Lebensstil. Sag mal mit mir. Lebensstil. Dann wird das Ganze was. Ansonsten werden es sporadische Anstrengungen. Na, manche Prediger, die denken sich, ja, ich müsste mal 3 Wochen fasten, dann hätte ich die Kraft Gottes. Du mach einfach, gewöhn dir einen Lebensstil an und mach was Nötiges, damit du in der Kraft Gottes oder in der Erkenntnis Gottes predigtmäßig dann unterwegs bist. Lebensstil. Statt Spitzen einen konstanten Lebensstil entwickeln. Gefällt Gott besser? Danke für das donnernde Amen. Die Jünger haben sich ja immer wieder gefragt, wer ist der Größte unter ihnen? Schau, die wollten herrschen. Die wollten nicht Gott gefallen, die wollten, dass die Welt ihnen gefällt, dass die Welt ihnen dient. Sie wollten wissen, wer der Größte unter ihnen ist und haben deswegen diskutiert. Zum Beispiel in Markus Kapitel 9, Abvers 33. Und Jesus hört und dann sagt er, als sie daheim sind, über was habt ihr denn geredet? Und jetzt ist es ihnen peinlich. In der Gegenwart Jesu ist es ihnen peinlich. In der Gegenwart des Größten ist es ihnen peinlich, zu sagen, ja, wir haben herausfinden wollen, wer der Größte unter uns ist. Klingt irgendwie blöd, wenn Jesus dabei ist. Aber Jesus weiß es natürlich, weil er ein Prophet ist. Und er sagt, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Also lass die Leute nicht springen nach deinem Willen, sondern schau, dass du jeden, wenn du Leiter bist, dort einsetzt, wo er nützlich ist, wo er seine Gaben einsetzen kann, dass du die Leute nicht falsch positionierst und schau, dass du ihnen den Nutzen mehrst, nicht, dass die dir den Nutzen mehren, sondern du ihnen. Völlig neuer Gedanke. An anderer Stelle, in Matthäus Kapitel 20 sagt Jesus, Herrscher unterdrücken ihre Völker und das wissen wir, ne? Du sollst nach deren Pfeife tanzen, du sollst nach Möglichkeit keine Meinung mehr artikulieren, die ihnen nicht gefällt. Und wehe, du tust es doch. Dann kommen irgendwelche Petzportale und was es jetzt gibt und dann wirst du angezeigt. Und dann kann es sein, dass halt so die Polizei bei dir vorbeischaut und es ist sehr, sehr schlecht in jeder Hinsicht. Na, Herrscher unterdrücken ihre Völker. Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Also frag dich nicht, was dient mir, sondern was dient der Familie, was ist jetzt gut für die Firma, was ist jetzt gut für das Land und nicht nur für mich und meine Position. Amen. Aber jetzt lass mich noch auf Saul und auf David eingehen. Im 1. Samuel Kapitel 9 sucht ein junger Mann namens Saul nach den entlaufenen Eseln seines Vaters. Und auf dem Weg kommt er zum Propheten und er fragt den Propheten, wir suchen Esel und du bist doch Prophet, sag uns, wo die sind. Aber der Prophet wartet schon auf sie, während sie also zum Stadttor reinkommen. Sie fragen den Nächstbesten, der da steht, wo geht's zum Haus des Sehers? Und der Seher sagt, ich bin der Seher, ich habe schon auf euch gewartet. Wir haben schon ein Festmahl vorbereitet für euch. Heute Abend gibt es also ein Festmahl und du bist mein geladener Gast. Und Saul denkt sich, woher kennt er mich? Ja? Wieso lädt er mich zum Essen ein? Auf jeden Fall, das ganze Dorf ist versammelt und oben an der Tafel sitzt also Samuel und Saul. Und er bekommt ein extra Gericht aufgetischt, das ist ganz wunderbar. Und dann sagt Samuel zu ihm, der Prophet zu dem jungen Mann, Jetzt schläfst du dich aus, kannst bei mir auf dem Dach schlafen und am Morgen sage ich dir, was in deinem Herzen ist. Da war noch nicht die Rede davon, dass Saul König sein wird, überhaupt nicht. Sie haben nur gefeiert. Am nächsten Morgen wachen sie auf, früh morgens. Samuel holt den Saul vom Dach mit seinem Diener und dann sagt er zu dem Diener, er soll vorausgehen. Und dann sagt Samuel zu Saul, du bist der Fürst über das Volk Gottes. Und dann gießt er den Krug Öl auf dem Saul aus. Er hat gesagt, ich sage dir, was in deinem Herzen ist. Und dann hat er zu ihm gesagt, du bist der nächste König. Damals hatte Israel keine Könige. Es ging nur das Gerücht, wir wollen einen König. Und einer hat es gehört und er hat sich gedacht, wäre was für mich. Das könnte ich machen. Er hat sich selber als König gesehen. In seinem Herzen war der Gedanke ans Königtum. Und das hat Samuel ihm auf den Kopf zugesagt. Wir halten fest, im Herzen von Saul war das Königtum. Er wollte herrschen. Und er ist dann auch Herrscher geworden. Weil das Volk das wollte, nicht weil Gott das wollte, nicht weil Gott das wohlgefällig gewesen wäre. Gott hat nämlich einen anderen als König ausgesucht gehabt. Es hätte noch ein wenig gedauert, bis er soweit war. Aber das Volk wollte jetzt einen König, haben sie einen bekommen. Weißt du, wenn du immer alles jetzt haben musst, dann kann es sein, dass du es zwar bekommst, aber nicht das Ideale. Geduld, Langmut. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Israel einen König hat, aber dieser König sich so sehr selber gefällt, dass er nicht mehr macht, was Gott will, sondern was er will und was das Volk will. Er ist nicht mehr bedacht darauf, Gott zu gefallen, sondern er will dem Volk gefallen und vor allem natürlich sich selber. Er ist ein König, der sich selber Denkmäler baut. Das sind problematische Könige. Und zum Schluss, wir wissen es, wird er verworfen. Du hast das Wort Gottes verworfen, deswegen wirst du jetzt verworfen. Wisst ihr, was Saul hätte machen sollen? Er hätte sagen sollen, okay, wenn ich nicht mehr König sein soll, dann ist es am besten, ich ziehe mich jetzt zurück, denn einen ungesalbten König kann Israel nicht brauchen. Samuel sucht ja einen neuen. Dann hätte er sich zurückziehen können oder sollen, meines Erachtens, aufs alte Teil. Und dann wäre David gekommen. Aber David kam, aber auf andere Art und Weise. Bei Saul, halt mal jetzt mal fest, das war mein Hauptgedanke. Bei Saul ist es so, dass die Gedanken ans Königtum, ans Herrschen in ihm sind. Er möchte der Größte sein. Und er war vorübergehend auch der Größte. Und jetzt schauen wir uns David an. Das erste Mal, dass David in der Bibel auftaucht. Im 1. Samuel Kapitel 16, da ist er nicht der König, da ist er auch nicht einer, der König werden will, sondern da ist er einer, der dient, und zwar den Schafen. Und als der Prophet Samuel ins Haus von Davids Vater kommt und sagt, einer von deinen Söhnen ist also der neue König, Gott hat ihm gesagt, in der Familie, aber nicht welcher. Er wusste den großen Zusammenhang, der Prophet, aber die Details wusste er nicht. Wohl dem Propheten, der nicht Details weissagt, sondern sich ans Große und Ganze hält. Amen. Und dann, wie gesagt, machen die Söhne Isais einen Durchlauf und keiner ist es, der neue König. Bis Samuel dann fragt, habt ihr noch einen? Ja, wir haben noch einen. Wo ist er? Bei den Schafen. Der dient als Hirte. Der dient Schafen. Er dient. Er kommt als Diener. Finde ich interessant. Das nächste Mal, dass wir David sehen, ist, dass er an den Hof von Saul berufen wird. Da ist er auch noch vor Goliath. Ja, er hat nur einen guten Ruf entwickelt. Haben wir neulich schon mal genauer angeschaut. Na, er war einer, der ein gutes Wort zu führen wusste, der spielen konnte, also Musik machen konnte und verschiedene andere gute Eigenschaften hatte, der sich vorbereitet hat, seine Talente entwickelt hat. Und als man ihn dann gebraucht hat, jemanden mit seiner Begabung gebraucht hat, hat man von ihm gehört und hat ihn dann geholt. Saul hat ihn holen lassen als Radio. Der sollte in seiner Gegenwart Musik machen. Und es hat funktioniert. Immer wenn Saul depressiv war, der König am falschen Ort, hat David Musik gemacht und die Depression ist weggegangen. David hat gedient. Was hat er gemacht? Er hat dem König gedient. Wenn er weiterliest, dann stellt er fest, er hat ihm noch weiter gedient, und zwar als Waffenträger. Erst hat er ihm als Radio gedient, saß er in der Ecke und hat gespielt. Dann hat er ihm als Waffenträger gedient. Als ein Niemand, der dem König die Waffen hinterhergetragen hat. Und dann kam die Situation mit Goliath. Auch dort hat David gedient. Er kam nämlich nicht als Soldat ins Lager, wo sich die Philister und die Israeliten gegenüberstanden, sondern er kam als Bote, als Proviantbote kam er an und hat seinem Vater gedient und seinen Geschwistern gedient, als Proviantbote. Also er dient und er dient und er dient und er dient. Habt ihr das gemerkt? Und jetzt steht Goliath vor den Leuten und schüchtert sie ein. Und was macht David? Er dient Israel dadurch, dass er Goliath beseitigt. Er hat wieder gedient. Diesmal ist er allerdings befördert worden. Endlich. Es war schon längst Zeit. Er hat gedient, gedient, gedient. Und das war eigentlich mein Punkt. Er hat gedient und gedient und gedient und gedient. Und gedient. Er wollte Gott wohlgefällig sein. Gott hat ihn immer wieder in Situationen gebracht, wo er abwägen musste. David, mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt jenes? Saul hat ihn ja dann verfolgt. Der, dem er so groß geholfen hat, der hat ihn verfolgt. Jahrelang, mehr als 10 Jahre, hat er ihm durch die Prärie gejagt. Und er hatte immer wieder die Gelegenheit, diesen König zu massakrieren, zu töten. Einmal sind sie aus lauter Übermut, David und noch ein anderer seiner Helden, in der Nacht ins Lager der Verfolger eingedrungen. Sie haben die Wache überwunden, sie sind durch die Leibwache gegangen, durch den Verteidigungsring um den König herum. Sie sind bis zum König vorgedrungen. Sie haben ihm den Speer geklaut und den Wasserkrug. Und dann sind sie wieder zurückgeschlichen. Also da haben wir, was sie gemacht haben. Und der Held, der mit David gegangen ist in jener Nacht, der hat gesagt, hey, ich habe hier den Speer in der Hand. Lass mich den Saul an den Boden spießen. Dann wirst du König und wir haben ihn los, endgültig. Gott hat einen Feind in deine Hand gegeben. Hätte er machen können. Aber David wollte Gott wohlgefällig sein, nicht sich selber. David war zu dem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Wenn der König aufwacht, der hätte ihn verhaften lassen, dann wäre er in den Folterkeller gewandert. Aber hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, soll ich mich vielleicht am Herrn versündigen? Soll ich den Gesalbten des Herrn töten? Nie im Leben. Wir nehmen jetzt einfach den Wasserkrug mit und wir nehmen den Speer mit und dann verdrücken wir uns. Und das haben sie gemacht. Am nächsten Morgen haben sie aus sicherer Entfernung dem König gezeigt, dass er in ihrer Hand war. Und sie haben ihn laufen lassen. Ich sage euch mal eins. Gott war das wohlgefällig, dass er sich nicht selber gerecht hat. Gott hätte David auch zum König gemacht, wenn er den Saul getötet hätte. Auge um Auge. Aber David wollte Gott wohlgefallen. Weißt du, manchmal stehst du da und du kannst dich so entscheiden und so und Gott sagt, ja, mach, was du für richtig hältst. Das ist trickreich. Denn es gibt einen guten Willen und es gibt einen wohlgefälligen Willen. Entscheid du dich für den wohlgefälligen Willen. Amen. Und von David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der meinen ganzen Willen tun wird. Davon steht von David geschrieben. Was steht von dir geschrieben in den Büchern bei Gott? Bist du jemand, der den Willen Gottes tun will oder der sich da halt mühselig durchs Leben schleppt und ab und zu mal an Gott denkt? Hey, denk um, denke völlig um. Magst du deinem Lebensziel, Gott wohlgefällig zu sein? Und ich sage dir mal eins, du wirst eine neue innere Kraft bekommen, deine Probleme werden dich nicht mehr aus der Fassung bringen, denn Gott ist jetzt für dich zuständig. Du gefällst ihm wohl. Jetzt gibt er dir Kraft für deine Aufgaben. Amen. Und falls du sagst, ich hätte das gern, diese Gunst Gottes, ich möchte gern Jesus nachfolgen, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Bet einfach mit, wir beten alle miteinander, sprich mir nach, du lässt Jesus in dein Leben ein. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt bist auch du ein Kind Gottes. Und jetzt bitte den Herrn, Herr, offenbar mir deinen Willen und dann geh mit ihm und schau, was passiert. Amen. Gottes Segen.